Amen. Ja, daher ist jemand in Christus. So ist eine neue Schöpfung da.
Amen.
Das Alte ist vergangen. Amen. Siehe, es ist neu geworden.
Amen.
Ja. Wir machen weiter an dem Wort, das wir die letzten Wochen gehört haben. Und die letzten beiden Male ging es sehr um das Kreuz. Dass wir das Kreuz nehmen sollen. Und wir haben gesehen, ohne das Kreuz Christi kann man keine Gemeinde aufbauen, weil es dann keinen Frieden gibt. Und ohne Frieden kannst du keine Gemeinde bauen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe mir die Verse über das Kreuz nochmal alle näher angeguckt. Und es ist interessant, wenn du sie so alle mal durchgehst und so anschaust, dann entdeckt man was. Und zwar die Verse mit Kreuz, wo man sieht, was ich getan habe, haben alle Form der Vergangenheit. Ich mache ein Beispiel. Epheser 2, 14 bis 16. Nämlich in 14 heißt schon, er ist unser Friede, der aus beides eines gemacht und die trennende Mauer niedergerissen hat. Darauf will ich raus. Hat. Und so weiter. Indem er in seinem Fleisch gesetzte Gebote und Satzungen vernichtet hat. Und dann in Vers 16, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Ich gehe mit euch weiter in Römer 6, Vers 6. Römer 6, Vers 6. Da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Fertig. Vergangenheit. Erledigt. Das ist interessant. Das Kreuz hat die Dinge beendet. Das ist eine Tatsache. Das heißt, das Kreuz wird nicht diese Dinge noch irgendwann irgendwie beenden. Hat. Galater 5, 24. Die aber Christi Jesus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Nicht werden. Nicht tun es gerade. Haben das Fleisch gekreuzigt. Haben. 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist. Das ist stark. Das hat mich wirklich bewegt. Das Kreuz hat alle negativen Dinge beendet. Satan ist am Kreuz beendet. Das ist eine Tatsache. Die Sünde und die Sünden sind am Kreuz bezahlt. Sie sind erledigt. Es gibt Verse, die zeigen, die Welt ist am Kreuz beendet. In gewissem Sinn hat das Kreuz alle negativen Dinge erledigt. Wirklich. Das ist ganz kostbar. Und alles, was der Feind hat, womit er gegen uns arbeitet, das funktioniert nur dann, wenn das Kreuz nicht zur Anwendung kommt. Wenn das Kreuz zur Anwendung kommt, hat Satan keine Macht mehr. Er ist fertig. Das Kreuz war für Satan sein Ende. Drum hat er am Schluss gesehen, Hilfe, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Jesus aus dem Weg geräumt durch das Kreuz und das war mein Ende. Ja, das zeigt auch die Dummheit des Feindes. Halleluja. Ja, blickt nicht so durch. Und darum ist das Kreuz eine große Waffe gegen den Feind. So, wenn euch der Feind irgendwie ärgert, aufregt, nervt, braucht ihr das Kreuz. Dann ist zu Ende. In gewissem Sinn sieht man in den Evangelien einen Menschen, der aufgetreten ist, der hat die Wirkung des Kreuzes in einem Bild aufgezeigt. Von Johannes dem Täufer redet. Nämlich seine Taufe. Was? Später heißt es mal in Apostelgeschichte, kommt Paulus nach Ephesus und fragt, habt ihr den Geist empfangen? Und wir haben gar nicht gewusst, dass es einen Geist gibt. Ja, seid ihr getauft? Ja, klar. Auf was? Auf die Taufe des Johannes. Und was hat Johannes mit seiner Taufe gemacht? Er hat beerdigt. Er hat beerdigt. Seine Taufe hat beerdigt. Mehr nicht. Seine Taufe hat nur beerdigt. Warum war sie dann auch in Ephesus nicht mehr so hilfreich? Aber sie ist natürlich gut, weil wenn alles Alte beerdigt ist, das ist wunderbar. In gewissem Sinn war seine Taufe die Wirkung des Kreuzes. Alles Alte ist tot. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Es muss weitergehen. Wie bekommen wir die Wirkung des Kreuzes? Die bekommen wir nur, indem der Herr wieder auferstanden ist. Halleluja. Das Kreuz ist sehr, sehr kostbar. Aber es ist nicht das Ende. Es ist das Ende alles Negativen. Aber für uns, wenn wir nur tot sind, ja, was bringt denn das? Wir wollen ja auch leben. Und leben sollen wir in Auferstehung. So, der Herr hat in Auferstehung einen Weg gefunden, uns das Kreuz zu bringen. Halleluja. Und das ist das Wunderbare, das man sieht in Johannes 12, dass er stirbt, 12,24, er stirbt als Weizenkorn. Das ist wunderbar. Er stirbt, so das Alte, alles Negative wird beendet. Aber und das ist kostbar. Sein Tod ist nicht das Ende. Er kommt hervor. Als viele Weizenkörner sogar. Wir sind die vielen Weizenkörner. Und wir leben sein Leben. Ich bin doch ein Weizenkorn nur aufgrund seines Lebens. Drum der Titel. Wir leben dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Aber wie? Durch sein Leben. das schaffst du nur durch sein Leben. Nicht sich selbst leben. Wir gehen mal her und mühen uns. Oh, ich darf mich selbst nicht mehr leben. Ah, wie geht es? Ich darf mich doch nicht mehr leben. Schon, du sollst dich nicht mehr leben. Ist nicht gut. Wenn wir alle uns selber leben, dann hast du ein Gemeindeleben wie in Korinth. Das ist das Problem in Korinth. Sie haben Christus, aber sie leben sich selber. Das ist Gemeindeleben in Korinth. Jeder lebt sich. Streit mit dir, komm von den Rechtsanwalt, Unzucht mit der Stiefmutter und was sie nicht alles machen. Meine Güte, was für ein Gemeindeleben. Warum muss er mit den Korinthern so leben? So reden. Geschwister in Korinth, ihr braucht Christus. Ihr dürft nicht weiter euch selbst leben, sondern dem, der für uns alle gestorben und auferstanden ist. Wie kommen wir daran? Wie hat der Herr das gemacht? Ganz einfach, heißt auferstanden. Und in 1. Korinther 15, 45 heißt, durch die Auferstehung wurde er zum Geist, der das Leben gibt. Nur diese Verse werden nie alt. Dieser Vers, den werden wir sprechen, bis der Herr kommt. Bis du ihn als Geist siehst, wirklich vor Augen. Er ist heute der Geist, erfahrbar für 14-Jährige. Amen. Machbar. Er ist der Geist, erfahrbar noch für 79. Halleluja. Das ist wunderbar. Er ist nicht, du siehst ihn nicht, ich habe ihn auch nie gesehen, tut mir leid. Aber ich kenne ihn. Er ist in mir, er ist in dir. Wir können diesen Geist anwenden. Und wenn wir diesen Geist anwenden, dann hast du das Kreuz. So versuche, bitte versucht nicht, das Kreuz anzuwenden. Ich kann es nur irgendwie so sagen. Schau, dass du im Geist lebst. Dass du den Geist berührst. Dass du den Herrn Geist kennst. Dass du ihn leben lässt. Dann habe ich keine Angst, dass du das Kreuz nicht nimmst. Du musst nehmen. Weißt du, der Herr, die Nacken ist gerade viel unterwegs, so immer wieder, weißt du, als morgens oder jetzt nach Karlsruhe, hat sie immer einen Rucksack. Ständig, sie ist so ein Rucksack-Mensch gerade. Ist gut, das ist ein Bild, weißt du, der Herr hat alles drin im Rucksack. Da ist Kreuz drin und da ist die Auferstehung drin. Und da ist die Auffahrt drin und da ist die Intronisierung drin. Und das als Geist bringt er alles mit. Und teilt aus. Ist wunderbar, wir brauchen den Geist. Oh, Jesus. Und das brauchen wir, wie wir Epheser 2,22 gesehen haben, für den Aufbau der Wohnung Gottes im Geist. Jetzt ist klar, jetzt weiß ich, warum man das hinschreibt. Anders geht's gar nicht. Der Aufbau der Wohnung Gottes geht nur im Geist. Sonst geht's gar nicht. Du kannst so viel Mittel anwenden, eine Gemeinde zu bauen und was weiß ich. Und die Jungen kommen nicht, weil die Musik nicht stimmt. Dann müssen wir tolle Musik machen. Dann brauchen wir Schlagzeug, dann brauchen wir E-Gitarre. Und dann brauchen wir noch Rauch und weißt du, was ich was. Und dann brauchen wir alles, damit die Jungen kommen. Du brauchst den Geist. Den Geist. Sonst hast du die Jungen in der Seele und im Fleisch am Schluss.
Meine Güte, das brauche ich nicht. Fleisch ist eh genug. Wir brauchen den Geist.
Amen.
Halleluja. Und gleich, sofort am Tag der Auferstehung, was macht der Herr abends? Ja, und dann? Was macht er mit ihm? Genau, und dann? Dann bläst er. Gleich am Abend bläst er. Das war das Erste. Okay, er kommt, er ist. Und dann, bevor er wieder geht, er ist ja jetzt der Geist, er macht Hups und weg ist, hab sie schon gemacht. Aber bevor er das gemacht hat, dann bläst er in sie hinein und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Jetzt geht's. Jetzt kann ich euch alle versorgen. Jetzt kann ich mein Leben in euch geben.
Amen.
Und er bläst sofort in sie hinein. Halleluja. Das Dumme ist, wir sind wie Petrus. Wir blicken es nicht. Der Herr ist in uns und wir sagen, jetzt ist er weg. Was machen wir jetzt? Ach komm, wir gehen wieder fischen. Der Herr ist weg. Ich bin wieder. Petrus sagt, komm, ich weiß nichts mehr, der Herr ist weg. Wir gehen wieder fischen. Zurück ins Alte. Wir leben wieder uns. Mach so eine schöne Zeit mit dem Herrn. Wow, was wir alles erlebt haben. Und dann geht er ans Kreuz. Na, kommt er hier einmal kurz und dann ist er weg. Was bleibt übrig? Fischen. Und dann kommt er wieder. Das ist wunderbar. Kommt wieder. Oh, Herr Jesus. Ja, aber was will er? Er will sein Haus bauen. Ja? Er will die Gemeinde aufbauen. Und jetzt will ich ein bisschen, darum habe ich mir jetzt da Platz gemacht. Ich will heute mal wieder was an die Tafel zeichnen. Ich mag jetzt mal ein bisschen den Aufbau hin. Und zwar male ich mal einfach drei Geschwister hin. Drei reicht mal. Weil, egal, mit mehr ist das Gleiche. Und muss euch natürlich mal ein bisschen überraschen. Ich male gar keine. Ich male zwar drei Kreise jetzt mal, aber es werden noch mehr. Aber keine drei Fremdmann-Feldkreise. Der Leid ist mal jetzt kein Thema. Er ist zwar schon eins, aber kein Substitut. So, wir haben unseren Geist. Geist, Halleluja. Der ist echt wichtig. Und dann haben wir die Seele. Das nächste ist die Seele. Und die male ich auch schon ganz anders, wie ihr sie kennt. Ach, alles anders. Kann nicht immer alles gleich sein. So. Okay. Ich habe nämlich entdeckt, so von der Erfahrung her, das Größte in unserer Seele ist so unser Denken. Unser Denken spielt eine große Rolle bei den Brüdern sowieso, aber bei den Schwestern auch. Ja. Doch Denken ist schon sehr führend. Glaubt's mir. Und natürlich Wille und Gefühl. Wille, Gefühl. So, Amen. Drei Geschwister im Gemeindeleben. Und Halleluja, dass sie ja in der Gemeinde sind, empfang sie Versorgung aus dem Himmel. Amen. So, sie sind versorgt in ihrem Geist vom Himmel her. Der Herr lebt in uns. Unser Geist. So, der Geist ist wunderbar. Amen. Viel Christus. Himmlisch. Ja? Und jetzt ist so, da wir ja schon eine Weile hier uns versammeln, den Herrn kennen, hat der Herr es geschafft, sich schon in unsere Seele hinein auch auszutragen. Also einen gewissen Anteil, ein Gefühl, schon himmlisch, im Willen, Halleluja. Lob den Herrn für die Geschwister, schon umgewandelt ein Stück weit. Und natürlich, Amen, je nachdem wie lange wir dabei sind, ist auch schon im Denksinn einiges passiert. So. Amen. Sehr kostbar. Und jetzt sollen die drei hier oder noch mehr, die sollen aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und das Problem, das wir haben, sind die dunklen Bereiche. Die blauen sind wunderbar, aber da, wo es so dunkel ist, das ist ein echtes Problem. Wenn wir zusammenkommen, dann ist die Frage, leben wir uns selbst? Deswegen der Titel ist ideal. Wenn du dich selbst lebst, bist du immer im schwarzen Bereich. Wer sich selber lebt, immer Finsternis. Egal, was du machst. Selbst wenn du einer Frau über die Straße hilfst, ist nett. Aber wenn es in dir selber ist, es ist nicht himmlisch. Es ist ethisch wertvoll. Es ist der Erbauung der Erkenntnis von Gut und Böse. Du tust ein gutes Werk. Wisst ihr, in uns selbst tun wir nicht immer die schlimmsten und bösesten Dinge. Nein, was? Ab und zu wird es auch mal ganz schlimm. Aber in uns selbst tun wir halt Altes. Es ist schon den Tod geweiht. Und jetzt kommt es drauf an, wie kommen wir in die Gemeinschaft, in die Versammlung. Angenommen, ist ja egal, ob es eine Bruder, Schwester ist, egal, ich schreibe es gar nicht hin. So, die Person kommt in die Versammlung im schwarzen Bereich. Und die auch, und die auch. Willst du in der Versammlung sein? Oh, Herr Jesus, dann ist es nicht so gut. Wer weiß, wie es zugeht. Und wenn dann die zwei sich sowieso noch schon das letzte Mal gegenseitig auf den Zeh getreten sind, und jetzt kommen sie beide im schwarzen Bereich in Versammlung. Das Beste ist, die Versammlung sitzt dahinter, die Heuner sitzt dahinter, in der ihr guckt, ja, alle mehr. Weit weg. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist der Geist. Und drum, das ist wunderbar, du musst dich wenden. Davon reden wir. Geh von schwarz in blau. Das ist der Punkt. Wie lösen wir jedes Problem? Im Streit. Weißt du, im schwarzen Zimmer immer im Streit. Außer wir hätten irgendein Friedensabkommen gemacht, so ein bisschen. Bis du mich wieder ordentlich ärgerst. Du kriegst bald raus und wieder drauf. Das Schwarze hat der Herr beendet. Und was der Herr ja will, ist, dass der blaue Bereich zunimmt. Versteht ihr? Die Wohnung Gottes im Geist findet in dem Blauen statt. Wenn wir alle kommen, im Blauen, im Himmlischen, alle kommen in dem Bereich, üben sich im Geist. Die Versammlung, du, da musst du gucken, dass du nicht gleich abgeben.
Amen.
Das ist wunderbar.
Amen.
Das ist die Wohnung Gottes im Geist.
Oh, Herr Jesus.
Amen.
Ich mache mal gleich fertig, dann gehe ich wieder zurück. Es gibt noch ein Bild, worüber wir in letzter Zeit ja viel gesprochen haben, und das passt hier. Von der Landkarte, jetzt müsst ihr mal kurz die Landkarte holen, nahe Osten. Und dann müsst ihr da so ein bisschen wissen, Mittelmeer und Israel. Und ihr müsst wissen, so im Osten davon, so ein bisschen Nordosten, damals gab es eine große Stadt. Babylon. Da war ja das Volk gefangen. Und wer herrscht in Babylon? Kyros regiert. Ja, Kyros regiert hier in Babylon. Und das Volk Gottes ist dort. Und wie geht's dem Geist dort im Volk Gottes? Der Geist schläft. Der Geist schläft. Ruhe sanft. Ja? Und wie geht's der Seele? Seele und Fleisch. Wie geht's denn in Babylon? Ich sage euch, die sind wach. Ja. Und die hier, die bestimmen das Leben. Des Volkes Gottes, doch die anderen interessieren mich gar nicht. So, das ist Babylon.
Das ist Babylon, damals. Das kannst du auf heute übertragen.
Und jetzt, Halleluja. Jetzt hieß es,
ha? Jetzt musst du blau machen.
Du hast recht, Halleluja. Wirklich nicht alles durchdacht. Darum gibt es ja die Brüder. Lob den Herrn. Sehr gut. Jerusalem. Amen. Jerusalem. Hier regiert auch jemand. Christus.
Amen.
Christus regiert. Hier ist auch was mit dem Geist. Hier ist der Geist erweckt. Lob den Herrn. Und er bestimmt unseren Wandel.
Amen.
Halleluja.
Die Seele?
Hm?
Die Seele.
Die Seele ist. Die ist unterm Geist. Also.
Ist man auch so was für eine Seele?
Neue Seele. Die neue Seele. Die bestimmt es mit. Amen. Dann ist gut.
Und das Fleisch?
Okay. Ich habe ein Kreuz.
Fleisch?
Ich habe ein Kreuz.
Amen. Halleluja. Okay. Soweit mal. Wie es sein soll, ja? Wir kommen da mal. Und damit du hierher gehst, musst du das verlassen. Das ist ein Ortswechsel. Das sind bei viele Kilometer, hunderte
weiß nicht, 800 Kilometer oder weiß nicht. Von hier nach Wiederspeich.
So, lob den Herrn, die Bilder sollen ein bisschen helfen, ja? Sie sollen uns helfen. Wir müssen für den Aufbau des Hauses Gottes etwas verlassen und wir müssen einen Ortswechsel vornehmen. Und das Gleiche ist hier. Wir müssen das alte Sein gestorben sein lassen. Der Herr hat es beendet. Und der Paulus sagt es ja hier sehr kostbar. 2. Korinther 5. Warum sollen wir das machen überhaupt? Warum? Was motiviert mich, Dinge zu tun? Warum kommen wir in die Gemeinde? Mit welchem Motiv? Was bewegt uns? Das Ideale ist, wenn es das ist, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt, Vers 14. Das sollte für unser Christenleben immer das Motiv sein. Das, was uns antreibt. Nicht irgendein Bruder oder irgendeine Schwester oder irgendjemand sollte uns drängen. Antreiben. Das ist schlecht. Bruder weg, du weg. Schlecht. Wenn du andere Motive hast, warum du kommst, sobald das andere weg ist, bist du auch weg. Die Liebe Christi. Die Liebe Christi. Das ist. Paulus hat was geschmeckt. Die Liebe Christi drängt. Weißt du, bei allen Problemen, Paulus hatte doch nicht ein problemfreies Leben. Er sagt, Herr, ich diene dir, weil du mir so ein problemfreies Leben gemacht hast. Darum diene ich dir. Der hatte viele Probleme. Paulus hatte viel Leid. Ich glaube, mehr als wir uns ausmalen können. Und dennoch lebt er Christus. Weil er sagt, die Liebe Christi drängt mich. Die drängt mich. Ah, eigentlich, ich will nicht nach Ephesus. Ja, da habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Das bringt es eigentlich gar nicht. Die Liebe Christi sagt, du gehst hin. Oh Herr, geh hin. Oh Herr, geh hin. Amen, Herr, geh hin. Die Liebe Christi drängt mich. Sie drängt uns so, dass wir zu dem Urteil gekommen sind. Das heißt immer in der Gemeinde, du sollst nicht richten. Ja, okay, deinen Bruder nicht so richten im alten Sein. Aber wir müssen Urteil fällen. Wer fällt Urteile? Ein Richter. Oder? Ja. Normalerweise, das Urteil geht im Namen des Volkes, sagt und los geht's. Und wir sollen auch beurteilen. Fälle ein klares Urteil. Was für ein Urteil? Dass einer für alle gestorben ist. Einer ist für alle gestorben. Und deswegen sind alle gestorben. Aber das musst du. Du musst ein Urteil fällen, du musst dir klar sein. Wenn du das nur hörst, aber du fällst das Urteil nicht, dann Theorie. Verstehst du? So ein Richter, bis er ein Urteil hat, wenn der Fall schwer ist, ich sag dir du, da gab es jetzt auch, da mussten sie einige Zeit beraten, machen und so weiter und am Schluss fällst du das Urteil. Einer ist für alle gestorben. Und darum sind wir alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, wir leben ja noch, fortan nicht sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist eigentlich Christsein, der Vers. Das ist eigentlich der Sinn des Christseins. Ich lebe nicht mich selbst, sondern dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ihm lebe ich. Und drum ist es auch so eine Sache. Hier in Babylon regiert Kyros, der Herr der Welt dort, ja? Und du kannst mit deiner Seele und deinem Fleisch eigentlich machen, was du willst. Wenn du einigermaßen die babylonischen Regeln einhältst, will keiner was. In Jerusalem herrscht Christus. Wir können als Christ nicht tun, was wir wollen. Dann musst du nach Babylon. Dort kannst du tun, was du willst. Interessiert kein Mensch. Aber, und das ist, wie soll ich sagen, das Pikante am Christenleben, dass du nicht mehr dich selber leben kannst. Soll schnell. Soll schnell die alte Luba leben. Soll schneller. Ja, so eine Sache. Weißt du, den alten Menschen leben, das ist so einfach. Das habe ich von Geburt an gelernt. Den alten Dieter leben, ich sage dir, das ist so easy. Nichts leichter als das. Aber den neuen Menschen leben, den Geist leben, das ist Übung. Weißt du, das geht nicht so ganz von allein. Aber es geht. Es geht. Und das brauchen wir unser ganzes Leben, Violetta. Wir lernen, mit jeder Situation den Herrn zu lieben. Und darum geht's, bis der Herr kommt. Das Gemeindeleben bedeutet, ich lebe nicht mich selbst. Ich wende mich zum Herrn. Ich sage, Herr, ich kenne von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Der Vers hat mir schon immer Schwierigkeiten gemacht. Ich kenne euch alle nach dem Fleisch und ihr mich auch. Das ist doch easy. Wir gehen schon wie viele Jahre miteinander. Und mit ihr, ich kenne sie nach dem Fleisch, klar. Sie mich auch. Und jetzt soll ich nicht, wo ich sie doch super darin kenne. Der Vers ist echt hart. Herr, kann den eigentlich nicht brauchen. Ja, aber das ist Gemeindeleben. Ich übe mich, dich nicht nach dem Fleisch. Ich kenne dich zum Glück nicht so nach dem Fleisch. Amen. Aber egal, sag's meinen Nächsten, ich soll dich üben. Meine Schwester, schau mir da. Schade, ist krank, gell? Aber kenne ich auch nach dem Fleisch? Meine Güte, ich kenne alle ihre Schwachstellen. Sie meine. Oh, Herr. Aber wir sind noch beide in der Gemeinde, lob den Herrn. Der ist doch wunderbar, er scheint Zeugnis. Sogar in der gleichen. Amen. Das ist gut. Und auch meine Frau geht nicht jetzt zu den Baptisten. Ich bin so froh, lob den Herrn. Ja. Oh, Herr, wir haben auch keine Wahl für den Aufbau der Gemeinde. Sobald du Wahl hast, gehst du ja in irgendeinen schwarzen Bereich. Du sagst, dahin gehe ich, Kreuzkampf, Kudisch. Brauch den Geist nicht. Ja, die in der Gemeinde reden so viel über Geist. Das kann ich gar nicht brauchen. Ich will meine Seele leben. Sag es so nicht auf Kudisch. Oh, Herr Jesus. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch so jetzt nicht mehr. Aus vorbei. Daher ist jemand in Christus. So ist eine neue Schöpfung da. Wow! Wir leben in einer neuen Schöpfung. Um uns herum nur alte Schöpfung, Friedhof, alles, gell? Alte Schöpfung. Und wir sind schon in der neuen Schöpfung. Gell? Ha! Das ist ein Ding. Du gehst da in Schule, in neuer Schöpfung, die wissen gar nicht, was mit dir ist. Ah, das muss mal morgen, wenn du in der Schule bist, genüsslich mal kurz dran denken, dann halt. Während irgendwie, wenn es langweilig ist, weiß ja nicht, welches Fach morgen hast. Hast aber langweiliges morgen. Ha? Weiß ich nicht. Hast du einen Stundenplan nicht bekommen? Okay. Wenn es mal ganz langweilig und der Lehrer irgendwie was, dann sag ich, Amen, innerlich. In der neuen Schöpfung. Der Lehrer in der alten erzählt mir gerade was über Biologie. Okay. Ich bin in der neuen Schöpfung.
Amen.
Du bist
Jesus. Amen.
Wieder im Altersheim demnächst. Heute noch, mach nichts. Du bist schon in der neuen Schöpfung. Wow, einer der wenigen da. Da musst du auf deinem Sofa sitzen. So. Herr, in neuer Schöpfung. 90, egal. In Christus, in neuer Schöpfung. Meta, ist das was? Echt gut. In der neuen Schöpfung.
Meta überlegt, okay.
Halleluja. Und dann, das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Alles aber von Gott. Ach, der uns mit sich selbst versöhnt. Und hat sogar das Wort der Versöhnung in unser Herz gelegt.
Amen.
Und hier redet er nicht von des Evangeliums Versöhnung. Hier redet er von Versöhnung innerhalb von Korinth. Mhm. Weil Korinth braucht viel Versöhnung. Und wir brauchen in der Gemeinde immer noch Versöhnung. Ja. Miteinander. Immer. Solange wir den schwarzen Bereich, den waren wir halt nicht so schnell los. Den haben wir bis Ende. Aber, gute Nachricht, wenn ihr den Hand genießt, dann wird es immer besser frei. Amen. Ihr müsst gucken, wie ihr den Hand genießt. Dann wird das Gemeindeleben herrlich. So, Amen. Seid ihr dran. Lob den Herrn.